Man kommt nach Paris, man fährt zum Champs-Élysées, zum Arc de Triomphe, dann trifft man André Antel, Chefredakteur des Tennismagazins. Servus André.
Hallo Jens, ich grüße dich.
Ja, André, wir haben vieles vor in der kommenden Woche, aber wir haben heute erst Mittwoch vor den French Open. Kommende Woche wird Kleffmann zu uns stoßen. Und wir sind hier aber bei einem weltbekannten Seitenhersteller, wie wir beide gesagt haben, und Bällehersteller bei Head. Verträge von Zverev.
Ja, das müssen wir richtig stellen. Das ist schon Racket-Hersteller in erster Linie.
In erster Linie, selbstverständlich. Bei Head und auch Skier, natürlich für mich als Österreicher. Und am vergangenen Sonntag hat im Moment in der Weltrangliste der bestplatzierte Head-Spieler gegen Rafael Nadal fast in Rom gewonnen. Was, André, deine Analyse ein paar Tage später? Die Regenunterbrechung, klar, ungünstiger Zeitpunkt. War es nur das? Hat Nadal dann einen anderen Matchplan gehabt, als er rausgekommen ist? Wie hast du denn dann gerade die Endphase dieses Finals gesehen?
Naja, ich habe schon diese Regenunterbrechung als spielentscheidend gesehen. Weil Zverev war bei 3-1 im dritten Satz für mich eigentlich klar der bessere Spieler. Und dann kam eine Situation, die er wahrscheinlich so noch nicht so oft erlebt hat. Rafael Nadal hat sie viel öfter erlebt, was wahrscheinlich ein Vorteil war, den man nicht unterschätzen darf. Danach hat Zverev kein Spiel mehr gewonnen. Er war, glaube ich, noch mal nah dran, das 4-2 zu machen.
Er hat einen Spielball gehabt, ja.
Genau, und dann war es irgendwie weg. Das hat ihn aus dem Rhythmus gebracht. Das war schade. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich fand es gar nicht so schlimm, weil er hat gezeigt, dass er mit Nadal, sogar mit Nadal auf Augenhöhe auf Sand spielen kann. Und das war schon sehr beeindruckend, was er da anderthalb Sätze gespielt hat.
Und Nadal hat aus meiner Sicht ein bisschen verwirrt sogar ausgeschaut, oder? Hattest du auch diesen Eindruck, dass er nicht wusste, was ist da los eigentlich?
Genau, er hat also, wenn man es jetzt platt ausdrückt, den Faden verloren. Und Zverev wurde immer selbstbewusster. Es gelang fast alles. Also es war ja näher dran, der zweite Satz, an einem 0-6 als an einem 1-6. Also es wäre ja nochmal eine Geschichte.
Eskalationsstufe.
Sozusagen noch eine, genau. Insofern, ja, Nadal war in einer Situation, wo er nicht Herr der Lage war.
Was heißt das ein paar Tage vor den French Open? Zverev wird an Position 2 gesetzt sein. Ich habe gelesen, ich glaube, Eva bei euch im Tweet, das ist die beste Setzung seit Boris Becker 1996 in Wimbledon. Kann das sich, ich meine, ich zitiere das einigermaßen richtig.
Ja, das kann hinkommen.
Ja, also 98, aber jetzt war das
96. Nee, eher 96, 96. Ja.
Was heißt das? Der große Erfolg bei Grand Slam Turnier, der wird kommen bei Zverev. Machen wir uns nichts vor. Kann er schon in den kommenden Tagen kommen hier? Oder was spricht dagegen?
Ja, also klar. Also die Fragen, die sich alle stellen, ist natürlich, Grand Slam ist da, von einem Trauma will ich überhaupt nicht reden, aber bisher war Zverev bei Grand Slams, kam er über das Achtelfinale nicht hinaus, gegen Raonic, letztes Jahr in Wimbledon, wo er auch die Chance hatte, wirklich das Match zu gewinnen. Die Fragen, die sich stellen, sind einfach, kann Zverev Best of Five? Ich glaube ja. Ich glaube, er ist ein ganz anderer Spieler als vor einem Jahr. Vor einem Jahr hat man auch gesagt, er hat Rom gewonnen und jetzt in Paris muss es doch klappen. Dann hat er gegen einen unangenehmen Verdasco in der ersten Runde verloren, was passieren kann.
Also furchtbare Auslosung, muss man auch
schlechte
sagen.
Schlechte Auslosung. Und insofern, jetzt haben wir eine ganz andere Geschichte. Ich gehe mal davon aus, dass er, wenn es normal läuft, das weiß man immer vorher nicht, wenn es normal läuft, weit in dieses Turnier kommt. Wir reden von der zweiten Woche, wir reden auch dann von, sagen wir mal, Viertelfinale und dann wird man sehen.
Der große Favorit ist aber natürlich Rafael Nadal, der aber angreifbar gewirkt. Also in Monte Carlo habe ich nicht gesehen, dass ihn irgendjemand schlagen kann, in Barcelona auch nicht. Madrid verliert er gegen Thiem und gegen Zverev hat er sich sehr, sehr schwer getan. Aber für ihn gilt wahrscheinlich umgekehrt, André, je länger, umso besser das Spiel. Best of Seven wäre am allerbesten für ihn, da kann ihn keiner putzen.
Ja, ich will das Match von Nadal gegen Thiem in Madrid mal so ein bisschen ausklammern, weil ich einfach glaube, er ist auch jetzt fast 31 Jahre alt, er braucht mal eine Pause. Also wenn er Madrid auch noch gewonnen hätte und dann hat er Rom vor der Brust. Gut, jetzt könnte man sagen, Madrid ist mehr oder weniger ein spanischer Untergrund, das will er vielleicht eher gewinnen. Rom hat er dann zum 8. Mal gewonnen. Ich glaube, ein Nadal, der unbedingt Madrid hätte gewinnen wollen, hätte ein Thiem geschlagen, ist meine Meinung. Ja, was war die Frage?
Nee, die Frage ist einfach, ist er angreifbar?
Eigentlich nicht. Also gut, jetzt hat man gesehen in Rom, was passieren kann im Finale. Aber also ganz ehrlich, wenn Nadal normal spielt, wenn er sich kein Bein bricht, wir reden dann ja auch immer über Best of Five.
Beide Beine.
Also insofern, also er ist mit großem Abstand der Top-Favorit.
Ein anderer Spieler, den wir heute noch sehen werden hier bei Head, ist Novak Djokovic, der sich in Rom wieder langsam herangetastet hat, der gegen Nadal gespielt hat. Unser gemeinsamer Freund Gerard Kleffmann ist sehr, sehr skeptisch, was Nole angeht. Nach dieser Woche in Rom, bist du da ein bisschen optimistischer?
Ja, bin ein bisschen optimistischer. Ich habe vor ein paar Wochen mit Niki Pilic gesprochen, der nun Nole auch lange, lange kennt, der in Opatija mittlerweile lebt, die Davis-Cup-Legende Pilic. Und er meinte, dass Djokovic früher in Form wiederkommen kann, als viele denken. Er hat sogar geglaubt, dass er der einzige ernstzunehmende Konkurrent in Paris für Nadal ist.
Wenn wir sehen, Auslosung ist heute, also Donnerstagabend. Haben wir sonst noch irgendjemand? Stan Wawrinka kommt zurück, der versucht sich jetzt gerade in Genf, oder kommt das alles zu früh?
Ja, also Wawrinka habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel.
Eine Frage vielleicht nochmal ganz zu Djokovic. Du bist ja, also du kennst Boris Becker wie kaum ein anderer deutscher Tennisjournalist.
Nee, das würde ich nicht behaupten. Nee,
aber du hast einen guten Draht zu Becker. Also das möchte ich schon behaupten. Also wenn du was brauchst, dann bekommst du es von Becker. Aber meine Frage ist, jetzt hat er Marian Weider zurückgeholt, er hat Gebhard Grisch zurückgeholt. Ist es für dich komplett undenkbar, dass Becker auch zurückkommt ins Team Djokovic?
Im Moment ja.
Weil er happy ist mit Eurosport?
Ja, weil er genug Verpflichtungen hat, und ich glaube das nicht. Ich glaube aber, das ist ein sehr, sehr guter Schritt, dass Djokovic wieder bei Marian Weider ist.
Am Wochenende hat es aus deutscher Sicht auch eine erfreuliche Geschichte gegeben in Heilbronn. Eine Stufe drunter, Rudi Mollecker hat einen Challenger gewonnen. Das ist eine erstaunliche Leistung. Der Junge ist erst 17. Ich habe ihn in München gesehen, da hat er in der Quali verloren. Schon wieder vergessen, gegen wen? Gegen einen erfahrenen Mann, gegen Klijan. Darf er verlieren, genau. Ja. Da kein Problem. Ja, was werden die nächsten Schritte für Mollecker sein, denkst du? Jetzt am Challenger-Level bleiben, du hast ihn in Hamburg wahrscheinlich gesehen letztes Jahr. Wo siehst du denn den Mollecker jetzt?
Ja, ich meine, jetzt könnte man natürlich sagen, vor ein paar Jahren hat Zverev in Wolfsburg das Challenger gewonnen und dann kam ein Halbfinale in Hamburg, ja. Und dann den Rest kennen wir, was da alles so passiert ist. Jetzt könnte man auch sagen, früher Challenger-Titel für Mollecker. Ja, aber ich glaube, also dass das genauso oder ähnlich passiert, kann ich mir jetzt schlecht vorstellen. Aber also ein Challenger-Erfolg in dem Alter ist wirklich sehr, sehr hoch zu bewerten. Also das hat mir echt gut gefallen.
Lass uns sagen, zwei, drei Sätze zu dem Wettbewerb verlieren, der wahrscheinlich deutlich offener ist. Das heißt, der ganz sicher deutlich offener ist bei den Herren, nämlich die Damen. Wo ist es zu viel gesagt, ist es zu forsch gesagt, André, dass von den Top 20 der WTA-Weltrangliste eigentlich alle gewinnen können?
Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass wenn man die Leute auf der Straße befragt, auch die Tennisfans, die wissen gar nicht, wer die Top 20 sind mittlerweile. Jedenfalls hätten sie Probleme, die aufzuzählen.
Serena würden sie sicher sagen, und Serena ist aber nicht dabei bei den Top 20.
Nee, also die Frauen, das ist also wahnsinnig schwer, da irgendwelche Prognosen zu stellen. Ganz ehrlich, da bin ich raus. Keine Ahnung, wer Paris gewinnt.
Du hast aber Serena gesehen beim Training. Wie war dein Eindruck?
Ja, gesehen ist zu viel gesagt. Also ich habe kurz einen Ausschnitt im Fernsehen gesehen und ich wusste auch, dass sie irgendwie zwei Tage vorher, einen Tag vorher auf der Hochzeit noch war von
mit Turnschuhen, wie man hört. Ich hätte
jetzt fast gesagt von Kate, aber es war ja Meghan. Insofern, es sah alles ein bisschen rostig aus, aber bei Serena weiß man ja nie. Also wenn die so ein bisschen ins Rollen kommt, wenn die ins Turnier reinkommt, keine Ahnung, würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass sie da ganz, ganz vernünftig spielt, wenn sie antritt bei einem Grand-Slam-Turnier.
Wie stehst du zu der Frage, ob Serena gesetzt sein sollte nach ihrer Mutterpause, nach ihrer Schwangerschaftspause oder nicht?
Ja, das ist ja auch so eine Diskussion, die neulich mal aufkam. Wenn jemand Mutter wird, sollte er sozusagen nochmal einen besonderen Schutz haben, anders als eine normale Protected Ranking. Weiß ich nicht, habe ich mir gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Insofern, ich würde die Frage jetzt einfach mal an dich weitergeben.
Naja, gut, es ist natürlich Wahnsinn, dass du die größte Tennisspielerin, ich darf das sagen, als Österreicher aller Zeiten, hier als Präzedenzfall hast. Und ich würde schon sagen, sie muss gesetzt sein bei dem Turnier hier. Sie ist als Nummer 1 rausgegangen in ihre Babypause. Und natürlich, es ist ja für, und ich glaube, alle Spielerinnen sind ja auch dafür, dass es so ist, weil niemand, die Halep, geht als Nummer 1 ins Turnier mit dem Pech. Sie hat der letzte Jahr schon Pech gehabt mit der Sharapova bei den US Open und hat hier zweite Runde Serena, wenn es blöd läuft in der Auslosung. Wenn es saublöd läuft, erste Runde. Also aus meiner Sicht schon.
Wenn es noch schlimmer laufen würde, wäre die erste Runde Kerber gegen Serena.
Kerber, Serena, und dann schlägt Angie die Serena und kommt in der zweiten Runde auf Azarenka, die auch nicht gesetzt ist. Also es wäre natürlich, ich gerade in dem Sonderfall Serena Williams, da plädiere ich dafür, aber wir werden vielleicht nie mehr so eine Spielerin erleben wie Serena. Es ist eine ganz schwierige Geschichte. Also ich tue mir auch schwer, hier eine abschließende Meinung zu bilden. Mhm. Ganz, ganz schlimm. Was ist nochmal, ich erinnere mich, André, vor 2 Jahren haben wir uns in Wimbledon getroffen, mit Jörg Almroth auch, und du hast geschwärmt von den vielen Besonderheiten von Wimbledon, dass dieser Center Court nach wie vor, ich erinnere mich, glaube ich, wörtlich gesagt, irgendwie eine heilige Stätte wäre. Was ist das Besondere in Paris? Warum sollen die Fans nach Roland Garros kommen?
Paris hat auch dieses besondere Flair. Also wenn ich auf die Anlage komme und ich sehe den Place de la Mousquetaire, weiß ich jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, wenn ich die Musketiere da überall sehe, diese Geschichte, Lacoste und Co., das finde ich schon beeindruckend. Es ist sehr kompakt alles auf der Anlage, was viele als störend empfinden. Ich finde es eigentlich ganz okay. Also wenn ich jetzt nicht wahnsinnig im Stress bin und irgendwie zu einem Termin muss, dann ist das okay. Das ist irgendwie Paris. Wahrscheinlich wird die Anlage ja in den nächsten Jahren immer weiter ein bisschen ausgebaut. Wo genau die Reise hingeht, weiß ich auch nicht. Das werden wir wahrscheinlich dieses Jahr erfahren. Da wird es ein bisschen konkreter werden. Irgendwie werden uns ja wohl Pläne präsentiert werden.
Insofern, gibt es den Court 1 noch, der seit 10 Jahren abgerissen wird, die Stierkampfarena? Gibt es den noch? Ich weiß es nämlich. Ich war heute auf der Anlage, aber ich bin nicht so weit gekommen.
Ich habe gehört, es gibt ihn nicht mehr.
Ich habe für meinen Sohn für nächste Woche eine Karte für Court 1 gekauft. Vielleicht gibt es einen neuen Court 1.
Da muss es einen neuen Court 1 geben, höchstwahrscheinlich. Also Paris ist, ist irgendwie ganz anders als Wimbledon. Es ist hektischer, ist flusiger. Da sind dann die Schwarzmarkthändler vorne auf der Straße. Dann ist diese Fans sind ja komplett anders. Also die französischen Fans sind erbarmungslos, die können einen Gegner auch wirklich zur Verzweiflung bringen, die können ihn auch beschimpfen, und was alles da passieren kann auf den Außenplätzen, kriegt man ja teilweise gar nicht so mit. Wir haben bei uns in der Tennismagazin-Kolumne mit Alexander Waske, also die auch Alexander Waske schreibt, mit ihm das Thema besprochen, und er sagt auch, er ist noch nie so beschimpft worden wie in Paris. Also das ist sozusagen dann die dunkle Seite von Paris. Aber es hat absolut seine Berechtigung, eines dieser 4 Grand-Slam-Turniere zu sein, und ich, ehrlich gesagt, ich freue mich auch wieder auf Paris.
Großartiges Schlusswort von André Antic, Chefredakteur des Tennismagazins. Das war die Big Show 357. Danke, Nicola, auch für deine Arbeit. Und André und ich, wir schauen mal, ob wir hier vielleicht noch den einen oder anderen Weltranglisten-Ersten oder zukünftigen Weltranglisten-Ersten treffen.